So. Herr Roth, danke für das Interview. Sie haben ja das Buch geschrieben, CO2, Welt ohne Morgen. Wann kam Ihnen eigentlich die Idee zu diesem Buch?
Ah, das ist bei Büchern immer gar nicht so leicht einzugrenzen auf den Zeitpunkt. Also manchmal ist es so, dass man die Idee hat. Letztendlich entstand es durch die Fridays for Future Proteste, die ja immer intensiver wurden, gerade in der Zeit vor Corona. Und dann fiel mir halt auch auf, dass die immer fordernder wurden. Greta Thunberg hat ja gesagt, wir wollen, dass ihr unsere Angst spürt, dass ihr in Panik geraten. Es brannten dann die ersten SUVs. Und da habe ich mich dann damals gefragt, irgendwann, wo führt das eigentlich hin? Und was passiert eigentlich noch? Denn das Besondere an diesen Protesten ist ja, dass hier mit dem Klimawandel nichts anderes als die Erde eigentlich bedroht ist. Die ganze Menschheit, Milliarden von Menschen. Und da habe ich mich dann irgendwann mal gefragt, wenn man so einen heiligen Zweck verfolgt, ist dann eigentlich jedes Mittel recht? Und wo führen diese Proteste noch hin? Und da setzt letztendlich auch der Plot des Buches an. Und so entstand dann der Plot und dann das Buch.
Ja, es ist ja eine entscheidende Frage bei der ganzen Geschichte. Wie weit darf man eigentlich gehen? Und warum wurden gerade zwei Kinder oder besser Jugendliche in dem Buch umgebracht?
Ja, also erstmal wollen wir nicht zu viel spoilern. Wir wollen nicht zu viel spoilern. Ne? Letztendlich steht ja das hinten noch drauf auf dem Buch. Aber die Idee dahinter ist natürlich, dass es irgendwo auch eine Art Metapher ist. Denn letztendlich steht mit dem Klimawandel ja auch die Zukunft der Jugend und der zukünftigen Generation auf dem Spiel. Deswegen sind es ja die Kinder und die Jugendlichen, die hier auf die Straße gehen und den Protest initiieren, was ja eher untypisch ist für politische Proteste. Und dann ist es natürlich auch naheliegend, wenn man das Ganze auf die Spitze treibt in dem Plot, dass man sagt, pass mal auf, das ist natürlich sehr theoretisch, wenn wir mal vom Klimawandel und Erderwärmung sprechen. Was ist denn jetzt, wenn ganz unmittelbar das Leben von ganz konkreten Jugendlichen bedroht ist und es dann wirklich hier um alles geht?
Aber ich habe halt einfach das Problem, bei mir, also ich habe dadurch echt Albträume bekommen und mein Problem an dem Buch ist eigentlich, dass es vielleicht viele Leute auch abschrecken könnte.
Ja, also vom Plot, wenn man es liest, ne, dass hier Kinder und Jugendliche bedroht sind, das ist natürlich immer ein Thema, was viele auch nahe geht. Wie gesagt, wir können ja hier nicht spoilern, aber es ist ja fernab davon irgendwie von einem Buch, wo tatsächlich irgendwie Kinder oder Jugendliche außerordentlich gequält werden, etc. Letztendlich findet hier viel im Kopf statt und es ist die Bedrohungslage und in dem Buch gibt es auch einige Wendungen, sodass ich glaube, dass am Ende, wenn man es gelesen hat, dass dann eigentlich jeder doch glücklich ist, mit dem, wie das Buch dann fortgeht. Aber in der Tat, das ist natürlich so. Und wenn man es mal so sieht, das ist ja genau, wie ich eben sagte, das Problem. Die Jugendlichen, die sagen, Greta Thunberg, wir haben Angst. Es gibt Studien, dass bei 14- bis 28-Jährigen der Klimawandel das Thema Nummer eins ist und dass die Jugendlichen tatsächlich Angst haben. Also es gibt tatsächlich Studien, die sagen, dass das Thema Klimawandel die Jugend psychisch belastet. Und da setzt das Buch eben an letztendlich und versucht diese psychische Belastung der Jugendlichen in dem Plot versuchen, die Täter ist an die Erwachsenen weiterzugeben. Wir wollen, dass sie unsere Angst spürt. Und insofern habe ich, wenn sie dann Albträume hatten, dann entschuldige ich mich dafür. Aber dann ist das zumindest gelungen, im Rahmen des Thrillers diese Angst vielleicht ein bisschen zu transportieren. Und wie gesagt, ich denke, man kann sich an das Buch wagen und muss keine zu große Sorge haben, auch wenn man selber Kinder hat.
Nein, also um Gottes Willen, also es ist ein tolles Buch, es ist ein absolut also es lässt sich super toll lesen, aber es ist halt schon, also das ist schon, da gibt schon Situationen, wo ich dann sage, Junge, aber es ist halt nicht jetzt mit Quälen oder sonst irgendwas, es ist einfach, ja,
es ist. Aber das ist ja auch das, was man heutzutage von Thrillern erwartet, ne, glaube ich. Wir haben ja das Genre des Krimis und wir haben das Genre des Thrillers es ist ja so, dass auch die Leser, muss man ja auch mal sagen, ob man es gut findet oder nicht, sowohl im Filmbereich als auch im Buchbereich, ne, werden die Leser ja immer weiter abgehärtet. Ich glaube auch Dinge, die heute geschrieben werden, ne, die wären undenkbar gewesen. Damals war irgendwie James Bond dann schon so ungefähr das Schlimmste, was man sich antun konnte. Da sind wir sicher so in einem Prozess, wo man auch, um den Thrill zu erreichen, den der Leser dann auch erwartet von einem Thriller, wenn er ihn nicht hat, ne, dann wird das natürlich auch hinterher moniert.
Ja, natürlich.
Da muss man sich schon anstrengen. Und wenn ich dann diesen Thrill erreichen kann mit einem Buch, dann bin ich auch ganz zufrieden, muss ich sagen.
Okay, also es ist auf jeden Fall, also es macht halt einfach Angst und es beklemmt einen halt teilweise auch ein bisschen. Aber das soll es ja auch, das ist ja auch das ganze Thema. Es ist ja im Endeffekt auch, da steht ja auch hinten drauf, wie weit darf Klimaschutz gehen? Und das ist einfach.
Da freue ich mich tatsächlich auch, wenn dieses abstrakte Thema, ne, allein das Wort Klimawandel ist ja schon ein schreckliches Wort, ne? Und dann über 2 Grad Erwärmung und man sieht den Klimawandel ja nicht, ja? Also man spürt ihn vielleicht. Also man hat eine Idee, was es sein könnte, aber wenn es dann gelingt, dieses abstrakte Thema in ein konkretes Beklemmungsgefühl zu transportieren, ja, dann ist mir das gelungen, was ich auch beabsichtigt habe mit dem Buch.
Wie findet man eigentlich auch solche Orte wie Heron Island in Australien?
Ja.
Wie darf man sich das war ja schon, das ist jetzt nicht unbedingt der Ort, den ich so immer präsent habe.
Also es ist ein wunderschöner Ort. Sie müssen sich mal bei Google anschauen, wenn Sie
Heron Island
eingeben und Bilder suche, dann will man da sofort hin. Noch gibt es den Ort ja auch und ist ja noch nicht überschwemmt, was vielleicht irgendwann mal passiert. Es ist einfach so, wenn man ein Buch über Klimawandel schreibt, dann kann man halt schon mal nicht finde ich, in Deutschland stehen bleiben, auch nicht an den deutschen Grenzen. Denn wir sind natürlich hier in einer ganz komfortablen Lage. Es gibt ja diese Studien, dass irgendwann auch unsere Küsten überschwemmt und überflutet werden und hier ganz stark bedroht sind. Und Sylt zum Beispiel wird sicher auch Opfer des Klimawandels irgendwann werden, was ja auch in dem Buch gespiegelt ist. Aber es gibt natürlich ganz andere Regionen auf der Welt, wo der Klimawandel schon viel spürbarer ist und noch viel bedrohlicher. Und ein Ort ist zum Beispiel Australien und auch die Inseln, die dort unten sind. Denn die sind eben sehr flach. Die werden vom Meeresspiegel schnell weggespült werden durch den Klimawandel. Und Heron Island ist eben vor allen Dingen das, was unter Heron Island steckt und unter dem Meeresspiegel. Da haben wir halt das Great Barrier Reef. Und das ist eben ein wahnsinniges Naturschauspiel. Und gleichzeitig eben so bedroht und jetzt schon vom Klimawandel ganz akut gefährdet, weil ganz viel abstirbt und in einer Szene geht es eben auch um dieses Korallenriff, was da ist. Und daher bot sich dann eben an, Heron Island als Handlungsort zu nehmen, mit dem Great Barrier Reef.
Ja, absolut. Also das ist auch eine richtig entscheidende Szene, die sich da auch abspielt. Also wo man schon gleich am Anfang mehr oder weniger richtig reingezogen wird in dieses ganze Buch, in das ganze Prozedere. Und es lässt einen auch nicht mehr los. Also es ist, also selbst wenn man dann so ein bisschen zarter beseitet ist, das Buch lässt einen nicht mehr los. Und das ist genial.
Das freut mich. Ja, vielen Dank.
Wie ist es? Dann gibt's ja noch diese Staaten. So, es gibt ja diese ganz kleinen Staaten da hinten in der Ecke, auch um Australien. Wie findet man, also mir sagten die Staaten zum Beispiel gar nichts. Also die kannte ich überhaupt nicht. Die waren mir einfach zu klein.
Ja.
Das sind ja wirklich.
Also das stimmt. Das sind doch die kleinsten Staaten der Welt. Und da gibt es eine ganz lustige Anekdote eigentlich dazu, zu einem der Staaten, der hier eine Rolle spielt. Auch hier möchte ich nicht spoilern und deswegen nenne ich den Namen jetzt hier nicht. Aber ich habe damals als Teenager in der Schule, was jetzt leider auch schon Jahrzehnte her ist, erschreckenderweise, Schülerzeitung raus. Genau, da merkt man es immer, wenn man an die Schulzeit denkt, wie viele Jahre vergangen sind. Da habe ich eine Schülerzeitung rausgebracht. Und damals hat man den Namen gesucht für die Schülerzeitung und waren irgendwie gestoßen auf diese kleinen Staaten, die damals gerade sehr in den Medien waren. Dass das ist auch in meinem Buch wird erwähnt, auch im Nachwort. Weil diese Staaten eben teilweise ganz besondere Staaten sind. Also ein Staat, der drin vorkommt, das war eben der Staat, wo die Leute am allerreichsten waren. Die hatten das höchste Pro-Kopf-Einkommen, obwohl die kaum irgendwie eine Küste hatten von 10 Kilometern. Und damals haben wir die Schülerzeitung nach diesem Staat benannt. Also die bei uns in der Schule rauskam, wo ich die verantwortet habe. Und schon seit damals, das war dann in den 80er Jahren, hat mich das eben nicht losgelassen. Ich habe das mal weiterverfolgt, das Schicksal. Und nachdem dieser Staat einmal in Blüte aufgegangen ist, passierte dann etwas und alles ging rückwärts. Einmal Kapitalismus und zurück, kann man sagen. Und das hat mich ein Leben lang irgendwie schon sehr beschäftigt. Und da war ich sehr glücklich, dass ich das in diesem Buch jetzt auch endlich mal in einem Buch unterbringen konnte. Und dann eben auch nicht nur nebenbei, sondern auch ganz zentral. Und das passt wie Faust aufs Auge.
Ja, also das ist, also es ist wirklich total spannend. Und ich muss dann auch immer zwischendurch, wenn ich ein Buch lese, ich setze mich dann auch hin und fange an zu googeln und gucke mir das Ganze auch nochmal an. Deswegen, natürlich kenne ich die Bilder von diesen Inseln auch teilweise oder von diesen kleinen Staaten.
Und das freut mich übrigens, ne? Denn als Autor stelle ich mir das ganz oft auch vor. Es ist ja keine Kunst, ne? Man möchte ja als Autor, also ein Buch ist ja kein gutes Buch, wenn man irgendwie anfängt zu belehren oder wenn man zu viel Wissen rüberbringt, ne? Obwohl man natürlich als Autor immer in die Gefahr gerät, weil man ja ganz viel recherchiert und zumindest dann eben Experte wird für die Dinge, die in dem Buch vorkommen, weil man einfach ganz viel darüber liest. Und man lernt dann als Autor natürlich schnell, dass man sich zurückhalten muss. Und dass man auch einfach ist immer nur der Story dienen muss und man aufpassen muss, jetzt irgendwie zu viel Wissen in so ein Buch reinzubringen. Auch wenn Leser natürlich auch durch ein Buch ein bisschen was lernen wollen, ein bisschen schlau werden möchten. Aber da musst du schon zurückhalten, weil es geht dann auf die Spannung und auf den Thrill. Und deswegen hoffe ich immer, gerade bei solchen Orten, über die wir hier sprechen, diese Insel dort, wenn dann tatsächlich die Leute wie sie sich hinsetzen und mal googeln und mal irgendwie dann sich Bilder dazu angucken und dann mal lesen, was eigentlich was für abgefahrene Geschichten ist. Ne, um die Handlungsorte oder um die Dinge. Also das freut mich ganz doll, wenn Sie sagen, irgendwie, dass tatsächlich das dann zum Googlen anregt, das Buch. Denn das ist eigentlich das Allerschönste.
Ja, es ist einfach dann, ich wollte auf einmal auch wissen über die CO2-Zertifikate, um die es ja in dem Buch auch sehr stark geht. Mhm. Sagt er eigentlich auch schon so ein bisschen der Titel. Mhm. Und da wollte ich einfach auch ein bisschen mehr wissen, wie ist es eigentlich, wie läuft es eigentlich ab und ja, wie findet man eigentlich diese CO2-Zertifikate? Die sind ja mittlerweile nicht mehr so in aller Munde. Ist ja nicht mehr so, wie es. Es gab eine Zeit, da war das, wo die rausgekommen sind, kann ich mich noch dran erinnern. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, ne? da war das eigentlich relativ häufig, war es sehr häufig im Gespräch, aber in den letzten Jahren, fast im letzten Jahrzehnt, würde ich sagen, kommt da eigentlich gar nichts mehr rüber. Wie findet man auf einmal diese Idee wieder?
Also vielleicht erstmal so, ne, für die uns jetzt zuhören, was ist eigentlich ein CO2-Zertifikat? Das erfährt man natürlich, wenn man das Buch liest, aber das ist so eine Art CO2-Gutschein, ne, mit ein, zwei Sätzen erklärt. Wenn ich im Moment weltweit CO2 in die Luft blasen möchte, wenn ich eine Fabrik besitze und ich emitiere CO2, also durch den Schornstein rauspusten, dann brauche ich für jede Tonne CO2 einen Gutschein. So. Und die werden teilweise zugeteilt und wenn man dann nicht genug hat, muss man die dazu kaufen. Und so wird dann eben CO2 produzieren teuer und das ist ein ganz gutes System, um das irgendwie zu regulieren. Und das hat man sich alles mal ausgedacht und dann war es natürlich was Neues, so Gutscheine für CO2, wir haben dann viel drüber gesprochen. Jetzt redet man nicht mehr so darüber, aber es ist halt wirtschaftlich immer noch extrem bedeutsam, weil wir halt dieses System immer noch haben und das auch beachten müssen und Unternehmen dafür bezahlen müssen. Und ich persönlich habe, als dieser CO2-Zertifikatehandel eingeführt wurde in Europa, dazu geforscht. Und zwar habe ich eine Doktorarbeit dazu geschrieben, eine Promotion. Das war so ungefähr um das Jahr 2000 herum, also auch schon tatsächlich zwei Jahrzehnte zurück. Und zwar bevor es eingeführt wurde. Also ich habe so ein bisschen mich mit Problemen beschäftigt, so wie man das einführt am besten und wie man das macht. Und auch das habe ich seitdem mit mir rumgetragen und natürlich immer gedacht, irgendwie man müsste dazu das eigentlich in der Belletristik verarbeiten und jetzt war eben der Zeitpunkt gekommen, wo eben genau der richtige Zeitpunkt ist und das richtige Buch und der richtige Plot da war.
Ja, da gibt's ja den Industriellen Emil Sandberg, der ja mit diesen CO2-Zertifikaten ja auch handelt. Ist ja ein Schwede und ich habe mich einfach gefragt gehabt, warum eigentlich gerade ein Schwede? Also die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ja. Also nochmal vielleicht einmal noch zur Erläuterung, die Doktorarbeit, die habe ich geschrieben 2-3 Jahre, ich habe sie aber nie abgeschlossen, deswegen darf ich mich auch nicht Dr. Roth nennen, sondern ich habe sie dann irgendwann abgebrochen, weil ich nämlich stattdessen dann lieber Thriller geschrieben habe. Die Zeit ist beschränkt und irgendwann habe ich gemerkt, irgendwie, pass mal auf, irgendwie, ich habe jetzt mehr Lust Thriller zu schreiben als Promotion, und dann habe ich sie noch ein bisschen rumgesteppt und irgendwann habe ich dann entschieden, nein, ich schreibe jetzt Thriller und keine Doktorarbeit, aber ich glaube, 250, 300 Seiten hatte ich schon geschrieben und 3 Jahre da geforscht, um das vielleicht die Geschichte einmal abzuschließen. Dazu. Was war denn die Frage jetzt, die aktuelle?
Wie kam es zu dem Industriellen, der ja mit den CO2-Zertifikaten auch handelt, das ist ja eigentlich sein Geschäftsmodell, wie kam es auf die Idee von dem Emil Sandberg und warum gerade Schweden?
Ja, das entstand eigentlich in Recherchen. Der Plot, wo man noch nicht so viel verraten möchte, jetzt hier vieles davon, ich habe natürlich auch Anlehnungen in der Wirklichkeit. Auch wenn ich zum CO2-Zertifikatehandel schreibe und dazu zu gewissen betrügerischen Machenschaften letztendlich, das ist ja auch ein Wirtschaftsthriller, es ist ein Politikthriller, es ist ein Klimathriller und mich hat da durchaus auch bisschen die Realität inspiriert und es gab in der Vergangenheit mit nordischem Hintergrund tatsächlich in der Realität ähnliche Machenschaften wie mein Buch und so hat sich der Blick ein bisschen nach Norden gewandt. Außerdem liebe ich Schweden, spielt auch teilweise in Göteborg, was ich auch sehr gerne mag und das ist ja auch die Freiheit des Autors, wenn er Bücher schreibt, ein bisschen in die Welt zu reisen oder an Orte, wo man mal war oder wo man gerne war und hat mich das irgendwie inspiriert und da hatte ich Lust, einen Teil dann eben auch in Schweden spielen zu lassen und dann auch in Schweden dort mitspielen zu lassen. Ich habe auch viele schwedische Freunde, die dann das Buch zum Beispiel nochmal gegenlesen und sagen, ob das denn alles so stimmt, was ich da so behaupte über ihre Heimat. Und so ist eben der Schwede Emil Sandberg ins Buch gekommen.
Ja, es ist ja einfach, also ja, sehr spannend, auch teilweise, es ist ja weltumspannend, mehr oder weniger, das Buch. Also einmal Australien, Schweden, Deutschland, Glasgow halt, weil ja nächstes Jahr ist ja dann auch wirklich dieser Klimagipfel in Glasgow.
Ja, ganz genau.
Wusste ich auch nicht, also dass der dieses Jahr in Glasgow ist, hatte ich keine Ahnung von. War mir überhaupt nicht, ja, ist mir einfach...
Der wäre schon gewesen. Der sollte nämlich im Oktober in Glasgow stattfinden, wurde aber wegen Corona um ein Jahr verschoben, was natürlich für das Klima wiederum dramatisch ist, weil wir ein verlorenes Jahr haben, in dem wir keinen Klimagipfel hatten. Das nur mal by the way.
Ja. Corona macht einiges. Also hat ja auch dieses Jahr, haben wir ja das erste Mal mehr oder weniger unsere CO2-Ziele ein wenig erreicht.
Ja, genau, das stimmt, eher zufällig, ne?
Eher zufällig, aber es ist trotzdem noch nicht genug, also es,
ja, das ist auch richtig, ja.
Muss einfach konsequent so durchgezogen werden. Also
ja, und der Klimagipfel in Madrid, ne? Der war ja vor 1,5 Jahren, der ist halt gescheitert am Ende an entscheidenden Fragen, unter anderem am Zertifikatehandel. Und da konnte man sich nicht einigen, was man mit sogenannten Schrottzertifikaten macht, die noch existieren. Und da hat man gesagt, du, wir verschieben das jetzt an ein Jahr und werden dann in Glasgow uns einigen, im Oktober 2020. Ja, und der ist dann schon relativ früh im Mai abgesagt worden, schon im ersten Lockdown. Und soll jetzt dann halt erst im Herbst 2021 stattfinden. Wobei selbst das wahrscheinlich, je nachdem, da kommen ja Leute aus der ganzen Welt zusammen und so, muss man mal abwarten, ob wir bis dahin noch Impfung haben, weil das so, dass dann wieder stattfinden kann im Herbst.
Ja, es ist also sehr, sehr momentan. Es ist mit Corona, das ist ja auch ein Thema in dem Buch, also wird ja auch immer wieder erwähnt. Es ist auch die Kanzlerin, die immer wieder erwähnt wird. Es, Gedankengänge fand ich total spannend, die sie da eigentlich mehr oder weniger eingeflochten haben, wo ich denke, das könnte auch wirklich so im Bundeskanzleramt stattfinden. Wie schwierig ist es, solche aktuellen Themen mehr oder weniger auch mit reinzuziehen?
Ja. Vielen Dank, das ist eine gute Frage. Es ist ein Dilemma. Also erstmal, es ist in der Tat, in meinem Buch kommt Corona vor. Ich schätze mal, ich bin eines der ersten Bücher auch am Markt, wo überhaupt Corona zur Lebenswirklichkeit gehört. Also es wird halt nicht thematisiert oder es hat jetzt keine tragende Rolle. Nein, aber nein. Es wird halt erwähnt, weil es natürlich zu unserem Alltag gehört. Aber genau das ist das Dilemma auch für für mich gewesen, wie sehr baue ich das eigentlich ein, ja, und das wird ja auch bei allen Filmen, die jetzt gedreht werden, ne? Also alle Filme, die normalerweise müsste Hollywood ja, wenn Filme 2020 spielen, alle Protagonisten mit Mundschutz ausrüsten, ja. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil es der schauspielerischen Leistung wahrscheinlich doch da sehr schadet. Aber wie sehr bringt man so eine Realität in ein realistisches Füller ein? Und ich habe mich halt entschieden, es zu erwähnen. Man muss wissen, mein Buch spielt 2021, also erst dieses Jahr, und spielt dann auch eher im Herbst diesen Jahres, weil dann ja der Gipfel in Glasgow stattfindet. Und da muss ich natürlich auch ein bisschen überlegen, wie wird denn Corona dann eine Rolle spielen? Also als ich das Buch, was jetzt ja auch schon wieder ein bisschen her ist, musste ich so ein bisschen prognostizieren, wie stark denn Corona eine Rolle spielt. Und ich habe mich halt ganz optimistisch dafür entschieden, dass Corona dann praktisch schon Vergangenheit ist oder auf dem Rückzug. Und deswegen läuft bei mir eben keiner mit Masken rum und es ist keine dominierende Rolle spielt ist, aber es wird erwähnt. Und das war ein großes Dilemma beim Schreiben, wie man das jetzt verarbeitet, auch ohne die Leute zu nerven, ja. Denn man muss ja auch mal sagen, Thriller lesen ist Eskapismus. Und wenn ich den ganzen Tag Corona lese und hier und da, dann möchte ich mich vielleicht nicht noch hinsetzen und dann nochmal ein Buch lesen und dann kommt Corona auch schon in meinen Büchern vor, die ich lese, um der Realität zu entfliehen. Und auch daher habe ich versucht, mit Corona dem Leser nicht auf den Geist zu gehen.
Ja, aber es werden ja dann teilweise, das ist ja zum Beispiel die Möglichkeit dass mal ein Tag die Flugzeuge mal nicht starten und landen. Da wird ja auch gesagt, bei Corona-Zeiten, da ging das mal. Und
doch Wahnsinn, oder? Was Corona alles möglich gemacht hat, ja? Also auch vor allem im negativen Sinne. Wer hätte das mal gedacht, ne? Der Flugverkehr, gerade im ersten Lockdown, irgendwie, da sind ja, glaube ich, mal gar keine Flugzeuge mehr geflogen, zumindest über meinem Haus nicht mehr, obwohl das immer der Fall ist. Also ist doch schon Wahnsinn, oder? Was Corona alles in der Lage war zu verändern.
Also ich merke es ja auch hier in Gießen, dass auch weniger geflogen wird, weil wir liegen ja mehr oder weniger in der Landebahn Frankfurt. Das ist ja so ein kleiner Flughafen in Deutschland. Kaum Verkehr. Und wir merken das dann halt einfach auch, weil auf einmal die Kondensstreifen da oben weniger werden.
Absolut.
Wie ist es, so einen Countdown, wie es in dem Buch ja gibt? Das ist jetzt. Wie ist es, so ein Buch zu schreiben, also so einen Countdown reinzuschreiben? Ist es eigentlich, beklemmt das eigentlich einen auch selber beim Schreiben, wenn so diese Zeit einfach langsam sicher abläuft?
Ja, das ist natürlich. Das ist ja auch eine berechtigte Frage. Ich frage mich schon als Autor manchmal. Ich denke schon, ich folge schon der Theorie, dass das, was ich als Autor beim Schreiben fühle, dass das auch der Leser fühlt. Ja? Und gleichzeitig brauche ich natürlich eine gewisse Distanz, weil ich bin ja der Herr der Geschichte und muss das Ganze auch aus einer nüchternen Richtung lenken. Ich weiß ja auch als Autor selber, wie es weitergeht, was da auch ein Teil der Spannung oft ausmacht, was sonst nicht weiß. Und in diesem Zusammenhang ist ein Countdown eigentlich ganz dankbar, wenn man Bücher schreibt, weil ein Countdown natürlich immer automatisch ein Thrill hat, etwas von Spannung hat, ja. Also wenn ich jetzt von 10 runterziehen würde bis 0, dann wäre sofort die Frage, was passiert denn bei 0? Und die Zeit wird knapp, die Zeit läuft ab. Daher ist das eigentlich ganz dankbar. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass auch das fast wieder eine Metapher ist. Denn eine der Hauptdinge, die so hochgehalten werden bei Fridays for Future, ne, also auf den Plakaten, da steht ja, die Zeit läuft ab. Also, und das steht ja auch über der ganzen Klimawandeldiskussion, ja, so der Point of No Return, dem wir uns jetzt nähern. Ja, es ist 5:12. Das sind alles Begriffe, die der Klimawandeldiskussion entnommen sind. Und wir befinden uns real in einem Countdown. Also wir sind eigentlich mitten in einem Thriller. Ja, die Zeit läuft ab und wenn wir nicht rechtzeitig handeln, dann ist die gesamte Menschheit bedroht. Allein das klingt ja schon nach einem Thriller-Plot. Und daher war es natürlich irgendwie einerseits so als Metapher ganz logisch, einen Countdown aufzunehmen, andererseits als Autor sehr dankbar, weil man dadurch automatisch Spannung erzeugt.
Ja, also es ist einfach, ich sage ja, also ich habe das Buch gut, ne, also das mit den, dass dieser Countdown da abläuft und dass dann da, es stirbt ja auch ein Junge oder stirbt auch nicht, keine Ahnung, es ist einfach, man hat da einfach Angst, also, aber man kann dieses Buch nicht weglegen, es ist nicht machbar.
Ja, das ist für mich als Autor wäre das ein großes Kompliment, wenn es so ist. Denn das ist das, was ich auch immer möchte. Also ich selber, ich mag auch am liebsten Page-Turner. Man muss noch mal so sehen, wir leben in so einer anstrengenden Zeit. Ja, wir alle sind so gefordert in unseren Berufen, in jedem Beruf. Wir arbeiten eher mehr als weniger. Dann abends legt man sich da, nimmt man das Buch zur Hand, was eine große Konkurrenz hat, so von Netflix etc. Und dann finde ich einfach, dann braucht man ein Buch, was einen so reinzieht, und was man eben dann auch gerne in der Bahn und abends nochmal vorm Schlafen gehen, also in den raren Momenten, die man hat, mit all der Konkurrenz, was man so machen könnte, schön ist, dann braucht man einfach solche Bücher, finde ich, ja? die einen da reinziehen und die einen dann da durchtreiben.
Ja, aber gute Bücher, auch Thriller, gute historische Romane, gut, was weiß ich, also Krimis und, was es da alles gibt. Mhm. Ich finde einfach, man kann wesentlich besser dabei entspannen, wie wenn man Fernsehen guckt.
Mhm. Ja, und ich, vor allen Dingen dieses Kopfkino, ja. Also man benutzt ja doch irgendwie sein Gehirn, um sich diese Welten vorzustellen. Und das ist eben ein ganz großer Vorteil. Das ist natürlich auch eine sehr viel individuellere Sache, weil jeder sich seine eigene Welt vorstellt und das ist ja letztendlich auch die Magie des Lesens, ja, und ich finde Lesen halt auch sehr viel beruhigender, weil letztendlich ist ja auch Fernsehgucken, Netflix gucken, was wir auch alle gerne mögen und wo es auch ganz tolle Stories gibt,
ne? Ich bin da nicht weg. Serien.
Ja, so, genau, so. Aber es ist natürlich auch, ne? Es ist laut, es ist, ne? Es sind Bilder, es sind letztendlich. Und Lesen hat natürlich eine gewisse Ruhe und ist auch irgendwie was, wo man sich auf sich selbst dann zurückziehen kann, mal in dieser Welt. Das ist auch viel wert.
Wie ist es eigentlich eine Person wie Mark, der ja sehr wichtig ist, der ein Kriegsberichterstatter war und da wohl sehr erfolgreich war? Wie ist es, so eine Person zu entwickeln?
Das macht Spaß. Also man erschafft Menschen, die es nicht gibt, also Personen und man kann alles machen. Ja, also man fängt an und man hat alle Möglichkeiten, diese Person auszustatten mit Fähigkeiten, mit einer Persönlichkeit, mit Abneigung. Ich mag diese Person und ist natürlich auch gleichzeitig schwierig, weil man natürlich realistisch bleiben möchte. Man muss sich also in Person reindenken. In diesem Fall war Mark Kriegsreporter, das heißt, er war in Kriegsgebieten im Einsatz. Ja, wie fühlt so einer? Und er hat sich zurückgezogen, weil er da eben auch traumatisiert wurde, was wohl vielen geht, die da im Krieg im Einsatz waren, egal in welcher Funktion. Und das ist ja auch nicht ganz leicht, immer sich dann in solche Charaktere hineinzudenken. Und auch in einer weiteren Geschichte muss man ja ständig immer überprüfen, ne? Also handelt meine Hauptperson jetzt noch nachvollziehbar, handelt sie realistisch, trauert sie genug, freut sie sich genug? Also das ist auch ganz viel Arbeit, wenn man so einen fiktiven Charakter entwickelt und dann loslaufen lässt.
Wie ist es eigentlich, eine ängstliche Mutter zu beschreiben, also Hannas Mutter?
Leichter, wenn man selber Kinder hat. Ja, und dann hieß es ja so, dass sich da um ein Kind gesorgt wird und ich glaube, das Gefühl, sich um Kinder zu sorgen, egal warum, jeder, der Kinder hat, der hat da irgendwie ein Reservoir, wo man drauf zugreifen kann, und das hilft dann sicher, ne, wenn man sich irgendwie versucht, die Situation reinzudenken, aber gleichzeitig auch erschrecken. Also sie sagen, sie kriegen beim Lesen Albträume. Ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass wenn ich Bücher schreibe, irgendwie, dass das an mir als Autor völlig vorbeigeht. Also das sind auch sehr intensive Phasen, wenn ich Bücher schreibe und wenn da Dinge passieren, wenn die Hauptprotagonisten sich Sorgen machen, dann sind das sicher auch Gefühle, die ich dann irgendwie in der einen oder anderen Phase durchlebe. Deswegen ist Schreiben vor allem auch durchaus für Autoren, glaube ich, ein seelisch anstrengender Prozess.
Hey, das ist ja einfach die Frage, die ich mir dann einfach aufstelle. Ist es eigentlich, wie schwer ist es eigentlich, da abzuschalten? Also weil das ist ja, was da alles auf einen reinbricht in diesem ganzen Buch oder in Büchern im Allgemeinen. Wenn man sich da, glaube ich, als Autor tut man sich ja wesentlich länger damit beschäftigen. Und wie ist es dann, dass die Geschichte irgendwann einen auch loslässt? Also wie lange
braucht? Also loslässt die Geschichte dann erst, wenn sie fertig ist. Und das ist eigentlich das. Also ich empfinde als Autor, wenn ich so ein Buch schreibe, auch die ganze Zeit eine gewisse Anspannung, weil man ja auf etwas hinausarbeitet, auf das Ende. und jetzt nicht nur formal, dass man Ende schreiben möchte, sondern man macht ja ein Puzzle und man muss sehen bis zuletzt, ne? Also bis zuletzt hofft man auch als Autor, dass kein Puzzleteil fehlt und da arbeitet man drauf hinaus. Und tatsächlich, eigentlich erst, wenn du dein Ende drunter geschrieben hast, dann ist das erste Mal, dass ein gewisser Frieden einkehrt. Dann ist es aber natürlich so heutzutage, dass so ein Buch auf einem Verlag veröffentlicht, auch zigfach überarbeitet wird, dass es ins Lektorat geht, dass man auch mit Lektoren darüber diskutiert, dass man immer wieder nochmal rangeht und nochmal die Geschichte irgendwo vielleicht aufschraubt, etc. Und sie dann eigentlich wirklich fertig erst ist, wenn das Buch gedruckt wird. Also bis dahin ist das tatsächlich eben auch ein anstrengender Prozess und ich merke das auch. Ich merke es eigentlich meistens am Schlaf, dass ich, wenn ich Bücher schreibe, ich einen anderen Schlaf habe oder vielleicht weniger Schlaf, unruhigeren Schlaf, als wenn ich keine Bücher schreibe. Ne? Und da ist es ja auch so, dass da viel passiert, was man so verarbeitet.
Wie wichtig ist für den Umweltschutz im Allgemeinen Greta Thunberg oder auch der Einzelne, jeder Einzelne? Wie wichtig ist das alles?
Also mir ist sehr bewusst, dass Greta Thunberg eine Person ist, die polarisiert. Ja? Also als Person ist sie bereits polarisierend, mit ihrer Art ist sie polarisierend und auch mit ihrer Funktion. Und auch das Thema Klimawandel ist ja polarisierend. Also es gibt überall Streit drüber, innerhalb von politischen Parteien, unter Wissenschaftlern etc. Also das mal vorweggeschickt. Nichtsdestotrotz ist halt Greta Thunberg eine Ikone. Also viele solcher Bewegungen brauchen ein Gesicht. Und das ist sie einfach. Also wenn es sie nicht gegeben hätte, dann stünden wir, was den Klimawandelprotest angeht, nicht da, wo wir sind. Die Leute brauchten einfach hier ein Vorbild, einen Helden. Es musste personalisiert werden. Vielleicht auch, weil Klimawandel eben so ein abstraktes Thema ist. Ne? Wenn wir also, wie gesagt, die ganzen Wörter sind ja allein schon so Emission, CO2, Klimawandel. Das klingt ja immer eher nach einem wissenschaftlichen Report als nach irgendetwas. Aber durch Greta Thunberg hat diese ganze Sache ein Gesicht bekommen, eine Persönlichkeit. Und die Schüler konnten damit was anfangen. Und für viele Schüler war sie ja ein Idol. Und man hat dann plötzlich nicht mehr das Thema Klimawandel gesehen oder irgendwelche Charts, wo irgendwelche CO2-Emissionen nach oben gehen, sondern man hat ein Schulmädchen gesehen, was gegenüber dem schwedischen Parlament sitzt und irgendwie ein selbstgemaltes Schild Schulstreit neben sich hat. Ich meine, das war ein ikonisches Bild, ein ikonisches Foto. Und daher ist sie wahrscheinlich tatsächlich eine ganz entscheidende Person. Nun ist sie ja volljährig geworden, ich glaube gerade in diesem Monat. Und verliert dadurch natürlich auch so ein bisschen diese Jugendlichkeit. Und muss mal abwarten, ob sie dann in die Politik geht oder was sie zu leisten imstande ist als Erwachsener. Aber wie gesagt, der Klimawandel ist sicher das Gesicht.
Ja, es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr, sehr spannend. Und die Frage, die ich mir dann einfach auch stellte, war, was für Buchprojekte wird es demnächst noch von Tom Roth geben?
Das ist so eine Frage, wo wir Autoren ja immer mauern, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es sind weitere Projekte in Arbeit und es ist ja auch nicht überraschend, dass irgendwie so Autoren thematisch ein bisschen in gewisse Richtung gehen. Es wird sicher so sein, dass das nächste Buch auch in ähnliche Richtung geht, zumindest was so die Wichtigkeit des Themas angeht, gesellschaftlich. Aber mehr möchte ich dazu jetzt noch nicht verraten. Autoren sind ja auch Geheimniskrämer.
Ja, also ich kann auf jeden Fall eins sagen, dass es eine Weltreise um den Klimawandel mehr oder weniger gibt in dem Buch. Es ist spannend, geht unter die Haut, wie es ein Thriller halt geht. Ja, was beim Thriller halt sein muss. Man reist nach Schweden, man reist nach Australien, man reist nach Sylt, und zwar in der Zukunft. Man reist nach Uganda und man lernt unwahrscheinlich viele interessante Persönlichkeiten kennen und ja, haben dann nicht mal alles ansprechen können.
Ja, vielen Dank, das ist schön zusammengefasst, ja. Freut mich.
Ja.